Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist der Marek vom Pulschcast. Ich bin heute in Frankfurt am Main bei dem Daniel von der Firma Squeeze Bar. Hallo Daniel.
Hi.
Der Daniel ist nicht wie sonst üblich im Pulschcast ein Pulschkunde, sondern tatsächlich einer unserer Lieferanten. Und Squeeze Bar hat eigentlich nur ein Produkt im Sortiment, bis jetzt zumindest. Und das hat es aber in sich, deshalb bin ich auch extra hier nach Frankfurt gefahren, um das ganze Teil mal zu sehen. Und zwar ist die Squeeze Bar eine Langhantel, aber gar keine normale Langhantel, sondern was richtig Cooleres eigentlich. Daniel, magst du mal erzählen, was ist eigentlich die Squeeze Bar und woher kommt der Name?
Ja, also wie du es ja eben schon gesagt hast, oder besser gesagt erstmal Hallo, ne, ja, an alle Zuhörer. Und ich bin Daniel Kuczminski und genau, ich bin von Squeeze Bar Geschäftsführer und ja, mache das mit dem Pascal zusammen, Pascal Ubrig. Und ja, die Squeeze Bar ist, wie du schon gesagt hast, eine Langhantel mit zwei Griffen auf den ersten Blick. Sie unterscheidet sich darin, dass es eine Langhantel ist mit einem maschinellen System. Also wenn man die Squeeze Bar als Ganzes betrachtet, sieht man eine Langhantel. Wenn man sie aber trainiert, hat man das Gefühl, man trainiert mit einer Maschine. Genau, das ist der wesentliche Unterschied.
Ja, genau, also das ist gut erklärt. Daran denkt man auch, wenn man die ersten Videos sieht. Ich werde die dann später auch in den Shownotes verlinken. Also die Hantel sieht aus wie eine Maschine. Stimmt, genau. Ja.
Also es ist ein geschlossenes System. Also wenn man mit der Squeeze Bar trainiert, merkt man auch, okay, es ist jetzt nicht nur ein freies Gewicht, beispielsweise wie eine Kettlebell oder eine normale Langhantel. Sondern bei der Squeeze Bar drehen sich auch dann unterschiedliche Komponenten. Ja, zum Beispiel die Mitte von der Squeeze Bar fängt an zu rotieren. Ja, im Griff merkt man auch diese Widerstände, ja, dass da irgendwas passiert. Also man merkt, ich trainiere nicht an einem rein freiem Trainingsgerät, sondern an einem, ich würde sagen, etwas zwischen Lang- und Kurzhantel, so könnte man das auch bezeichnen, trotzdem maschinell geführt.
Und das ist jetzt echt eine verrückte Idee, da muss man erstmal drauf kommen. Also es gibt ja viele, die sagen dann, ich mache eine Hantel aus Holz oder aus Aluminium und mache die Griffe dicker, dünner, was auch immer. Aber das ist ja schon eine verrückte Idee. Wie kamst du da drauf? Du bist ja, glaube ich, nicht von Haus aus Ingenieur, sondern Sportwissenschaftler.
Genau.
Wie ist die Story dahinter?
Ich bin Sportwissenschaftler und habe die Idee relativ lang her gehabt. Also auch im Studium schon habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie könnte man denn jetzt beispielsweise das Bankdrücken noch optimieren? Ja, weil wenn man sich die Bewegung vom Bankdrücken generell ansieht, möchte man ja die Brust ansteuern. Trotzdem möchte man ja eine Adduktion provozieren. Und das fehlte bei der Langhantel. Und bei den Kurzhanteln ist es halt immer relativ schwierig, die gewisse Spannung aufzubringen. Ja, und eine Kurzhantel ist sehr koordinativ. Ja, vor allem Anfänger beispielsweise oder im Personal Training war es halt immer so, man musste die Leute eigentlich immer an eine Maschine setzen. Und ich wollte halt etwas kreieren, wo man sagt, hier, die Person ist vielleicht noch nicht bereit für die Kurzhantel, aber auch nicht bereit für die Langhantel, weil die Langhantel auch gewisse Risiken mit sich bringt. Also ich zum Beispiel mag auch Langhanteltraining und Kurzhanteltraining. Ist jetzt nicht so, dass ich das nicht mag, sondern bei der Langhantel greife ich eine Position und wenn da Gewicht drauf ist, dann können sich meine Gelenke dementsprechend nicht anpassen. Und bei der Kurzhantel kann es sein, dass ich vielleicht nicht erfahren genug bin und mich dementsprechend verletze, weil ich nicht bereit bin für die Koordination. Und dann kam so die Squeeze Bar in den Kopf und da war die Schwierigkeit dann erstmal rauszukriegen, wie schaffe ich es, zwei Griffe parallel laufen zu lassen, dass wenn ich sie belaste, sie kein Stick-and-Slide-Momentum entwickeln. Mhm. Und
beschreib mal Stick-and-Slide.
Das ist, wenn ich Kraft auf einen Punkt bringe und auf einer Schiene beispielsweise, wenn ich jetzt Kraft auf eine Schiene bringe und ich jetzt meine Arme, oder wenn ich jetzt ein Handtuch auf den Boden lege beispielsweise und ich mache jetzt Liegestütze und ich möchte mit dem Handtuch eine fliegende Bewegung machen auf dem Boden, dann werde ich merken, dadurch, dass ich durch die Druckbelastung auf einem Punkt, wenn ich viel Kraft auf einen Punkt bringe, wird es schwierig sein, eine flüssige Bewegung beizubehalten, sondern es wird meistens passieren, dass ich kurz so eine ruckartige Bewegung mit drin habe. Ja, und das ist dieser Stick und dann slide ich wieder. Okay. Stick und Slide.
Und das wolltet ihr vermeiden?
Und das wollten wir bei der Squeeze Bar vermeiden. Und das haben wir dann hingekriegt mit der Rotation. Also die Squeeze Bar hat durch die Rotation die Möglichkeit, Kraft abzutragen. Ja, wie das mit einer Formel physikalisch jetzt begründet wird, könnte ich nicht sagen. Trotzdem haben wir dann auch mit Ingenieuren zusammengearbeitet und die haben uns versichert, dass diese Kugelumlaufspindel, die das ja macht, Da gibt es ja auch unterschiedliche Gewindearten, beispielsweise Trapezgewinde gibt es da. Mhm. Und die werden beispielsweise in der Schwerindustrie eingesetzt. Also da werden riesige Tonnen an Massen durch die Gegend transportiert, eben mit so einem System. Und deswegen bietet sich dieses System so wunderbar fürs Krafttraining an.
Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Du hattest die Idee und bist erstmal zum Patentamt und konntest dann in Sicherheit zu irgendeiner Firma gehen, die das umsetzt für dich? Oder
wie war der Ablauf? Die Reihenfolge müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. So wie ich es jetzt im Kopf habe, war es so, dass ich es gezeichnet habe und dann habe ich es schon patentieren lassen. Ja, doch, es war so, weil stimmt, der Produzent hat mich gefragt, ist es patentiert? Und ich habe gesagt, ja. Mhm. Okay. Die Schwierigkeit war es dann, das, was auf dem Papier gezeichnet ist, jemandem souverän vorzutragen und erhört zu werden. Und da merkt man erstmal, wie schwierig es ist, überhaupt von jemandem, der ein laufendes Business hat, ja, ein Produzent XY hat ein laufendes Business und dann kommt jemand um die Ecke mit einer Papierzeichnung und sagt, hier, guck mal, ich habe was erfunden oder ich hab eine Idee, könnt ihr mir mal helfen? Und dass diese Menschen sich Zeit nehmen für jemanden, das wertschätze ich bis heute wirklich sehr. Deswegen rechne ich die Arbeit von denen auch sehr hoch an. Ja, aber nach boah, 50 Anläufen ungefähr, ich habe wirklich ganz viele Leute abgeklappert. Wie viele es genau waren, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat mir dann die eine Firma zugehört und dann gab es auch den Prototypen 5-6 Monate später. Und der erste Prototyp hat auf Anhieb funktioniert.
Ja, also allerhöchsten Respekt davor. Ich habe dir ja vorher im Vorgespräch auch schon mal gesagt, ich habe mit Pulsch auch schon mal versucht, eine Hantel zu produzieren, yeah, in Deutschland und ich weiß genau, wovon du sprichst. Yeah. Also da muss man wirklich sehr hartnäckig sein und viele absagen, weil alle fragen zuerst, wie viel Stückzahl und so und genau, du hast erstmal überhaupt keine Kohle. Yeah. Und bei uns ist damals schon an einfachsten Dingen wie einer Rändelung gescheitert, sowas in, yeah, Deutschland zu finden und von daher allerhöchsten Respekt,
dass, ja, ihr das vielen so umgesetzt habt.
Ja. Cool. Ja, erzähl mal, wie war das dann? Also die Hantel war dann im Prototyp, dann geht's weiter, ihr habt wahrscheinlich noch ein bisschen verfeinert, irgendwann bist du dann auf dem Markt oder bist online gegangen. Ich weiß, ihr seid ja dann sogar kurzzeitig mal viral gegangen in Social Media. Wie war das?
Genau, also den Prototypen, das Erste, was wir gemacht haben, ist erstmal uns natürlich gefreut, dass dieser Prototyp funktioniert. Und dann haben wir, da kam ja auch auf Social Media die neue Funktion der Reels raus, das war so vor 2 Jahren, und dann haben wir das einfach im Netz online gestellt. Da haben wir noch einen Kumpel gefragt, ob ich ihn mal abfilmen kann, der aus dem Personal Training kommt, und dann ging das sehr schnell viral, auch glücklicherweise. Also wir haben sehr viel Rezensionen bekommen, sehr viel Nachrichten bekommen. Also ich habe in meinem ganzen Leben in 2 Wochen nicht so viele, also wirklich, das geht in die Tausender-Richtung, ne, an Nachrichten. Also ich weiß nicht, wie lange gescrollt und ich kam immer noch nicht unten am Ende an und so viele Nachrichten und so viele Fragen kamen da an. Und in dem Moment habe ich verstanden, okay, ein Unternehmen, was wir ja in dem Moment nicht waren, wir hatten einfach nur einen Prototypen und wir waren einfach ganz normale Personen, wie wichtig es ist, okay, jetzt fängt's an, jetzt braucht man Struktur. Was mache ich? Ja, das fing dann an, wo ich gesagt habe, hier, ich hole eine Freundin mit dazu, die sich jetzt hier um die E-Mails kümmert. Ich muss wissen, wie antworte ich den Leuten am Anfang auf beispielsweise Instagram. Ich wusste gar nicht, wie ich Leute anschreiben soll. Also wie schreibe ich ihm jetzt? Schreibe ich ihm jetzt professionell? Mhm. Schreibe ich ihm jetzt casual? Schreibe ich ihm jetzt wirklich deutsch-konservativ, wirklich auf den Punkt? Oder schreibe ich eher US-amerikanisch, so ein bisschen locker aus der Hüfte, aber trotzdem freundlich?
Also ihr seid in so ein Startup-Ding reingerutscht.
Ja, einfach komplett reingerutscht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, du musst zwar freundlich sein, aber ganz normal schreiben. Also schreib einfach. Und das war die beste Strategie. Und irgendwann merkst du, okay, das sind auch nur Menschen. Also die wollen einem nichts Böses. Und so fängt man dann an, ein Gefühl zu bekommen, okay, wie spreche ich mit einem Kunden? Mhm. Was ich festgestellt habe, ist, man muss vor allem, weil uns ganz viele Leute aus den USA geschrieben haben, sehr schnell zurückschreiben. Vor allem die USA. Also wenn man beim US-Amerikaner nicht innerhalb von einem Tag zurückschreibt, dann hat man den Kunden beleidigt. Wirklich. Ja. Da hat man den Kunden eigentlich verloren und wir in Deutschland, wir akzeptieren es, wenn wir nach 2 Wochen antworten. Mhm. Deswegen, also das sind Dinge, da wird man feinfühliger, das merkt man dann. Und wie haben wir es dann gemacht? Eine Landingpage aufgesetzt und die E-Mails halt versucht einzusammeln, weil die Kontakte, ja, dass die sich halt irgendwo oder dass die eine Möglichkeit haben, Informationen zu bekommen, die wir dann durchschicken und dass die halt einfach Updates bekommen. Wie sieht es dann mit der Produktion aus, weil wir zu dem Zeitpunkt noch keine Produktion aufgesetzt haben.
Die häufigste Frage war natürlich, ist es verfügbar, was kostet
genau.
es
und wann ja. wird es ja. Wir hatten weder Pricing, wir hatten weder Verfügbarkeit, wir hatten wirklich nichts. Mhm. Aber das ging sehr schnell. Mhm. Dann, das hat uns sehr geholfen. Du hast ja gefragt, wie wir dann so losgelegt haben. Das kann ich noch kurz vorweg sagen. Wir sind dann auch mit den Prototypen, also klar, es ging viral. Wir haben E-Mails eingesammelt. Dann bin ich aber auch mit den Prototypen einfach von Fitnessstudio zu Fitnessstudio gefahren und habe mir so Absichtserklärung, heißt es, glaube ich, habe ich mir einfach eingeholt. Ja, ich habe gesagt, hier, schau mal, der Prototyp ist da und der hat wirklich performt. Und dann haben wir 6 Gyms oder so angefahren und jeweils, sogar manchmal auch 2 Stück, sofort verkauft.
Oh, das ist gute Quote.
Aber nur schriftlich.
Okay.
Das hat aber geholfen, dann mit dem Produzenten zusammenzuarbeiten, um ihm das Vertrauen zu geben, hier, pass auf, guck mal, wir sind einen Tag losgefahren, haben die Squeezebar vorgestellt, die kam sehr gut an, die ist patentiert, die Leute machen sich keine Sorgen, dass die jetzt irgendwie nachgemacht wird und hier sind die Erklärungen, dass sie auch unterschrieben gekauft ist.
Gute Idee, ja.
Und so haben wir das Vertrauen aufgebaut und dann haben wir die ersten 100 produziert.
Der Hersteller ist okay, wenn du jetzt nicht preisgeben willst, aber der ist normal wahrscheinlich nicht im Handelgeschäft, der macht irgendwas mit Stahl?
Der oder? Ist spezialisiert auf Muttern, also Muttern, auf okay. die Gewindemuttern.
Mhm.
Ja, das machen die. Also auch im Kugelumlaufspindelbereich und CNC. Ne? Okay. Also das ist ein CNC-Werk, auf Muttern spezialisiert.
Wahnsinnig. Ja, okay. Und jetzt bin ich ja heute zu dir gekommen, um mir den neuesten Prototyp der neuen Squeezebar anzugucken,
genau.
die noch gar nicht lieferbar ist. Was kann jetzt die alte oder das erste Modell im Vergleich zu den neuen Bars, die jetzt rauskommen? Versuch mal zu erklären.
Ja, die neue Version, also zum einen der große Unterschied ist, es gibt jetzt auch eine kleinere Version. Aber der Squeezebar Pro Classic, die kam ja erst in 20 Kilogramm. Die ersten 100 waren auch in 20 Kilogramm. Die sind auch alle verkauft, also die ersten 100 sind alle raus. Da haben wir aber festgestellt, für Bankdrücken optimal, trotzdem Frauen beispielsweise, die damit auch trainieren möchten, und wir haben ja auch Übungen wie Rudern beispielsweise, Schulterdrücken, sind 20 Kilo einfach zu viel gewesen. Und die Zielgruppe sollte nicht nur der starke Mann sein, ja, der, oh, ich bin Bodybuilder, und, sondern es sollte auch eine relativ große Gruppe im Fitnessstudio ansprechen. Mhm. Und dann haben wir die Pro Classic auch schon auf 15 Kilogramm runtergedroppt. Und die Light-Version haben wir dann auch aufgrund der Griffe auch von der Größe reduziert und den Griffdurchmesser kleiner gemacht. Das heißt, jetzt haben wir eine 15-Kilo-Version und eine 9-Kilo-Version. Mhm. Und die Light unterscheidet sich in den Laufeigenschaften, im Design und hauptsächlich im Griff. Ja, also im Griff, die Pro Classic hat den Schwerpunkt in der Mitte. Mhm. Und also die Gewichtsverteilung liegt auf der Mitte vom Griff. Und bei der Light und bei der Elegance liegt der Schwerpunkt hier, also auf beiden Seiten. Mhm. Ja, also wir haben kein leichtes Kippeln mehr, sondern die Kraftübertragung kommt von beiden äußeren Ecken ja, oder Enden. Und in der Mitte wird das mit einer Umlaufbuchse umgeleitet. Ne? Also hier drüber laufen dann die Kugeln und die kommen dann so wieder ins System zurück.
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Version, die hier liegt, die hat ja offene Kugellager. Das heißt, man sieht sogar die Kugeln, die sich da drin drehen. Glaubst du, wir kriegen das Geräusch auch mal aufs Mikrofon?
Ja.
Ich würde es mal abmachen, glaube ich, und halte es mal dran, wie schön das klingt. Das klingt schon noch gut verarbeitet.
Super schön. Genau. Wie du es ja schon gesagt hast, dieser Prototyp, ja, das ist ja der Prototyp, hier haben wir extra für die Messen das aufgeschnitten, damit die Leute sehen, okay, was für ein System steckt denn dahinter. Ja, ist halt auch mal ein bisschen ganz schwierig, also wir könnten jetzt nicht auch alles zeigen, ne? Also wir wollen auch nicht alles preisgeben.
Mhm.
Trotzdem, hier sieht man, und das kam immer sehr gut an, wenn die Leute auch sehen, okay, wir nehmen hier ein bisschen Material raus, so können wir auf der Messe präsentieren, wie sieht das Ganze aus. Wenn die natürlich produziert werden, ist das raus.
Mhm.
Dann ist das hier zu.
Ja, klar.
Dann wird das hier, da wird auch die Schicht generell, ich glaube, 2 mm dicker sein.
Und die neuen Bars, wann planst du die oder wann werden die... Komm, was glaubst du?
Voraussichtlich, also am liebsten dieses Jahr, schaffen wir aber nicht, deswegen werden sie nächstes Jahr erst fertig. Genaues Datum, ja,
okay.
Haben wir nicht, also noch nicht.
Die Specialty Bars, die sind ja, die ganze Kategorie ist inzwischen ziemlich groß geworden.
Es gibt ja.
ganz, ganz viele verschiedene Bars. Ich habe im Vorfeld mal geschaut, bei Rogue gibt es allein 47 Artikel in der Kategorie mit jeder erdenklichen Griffvariante.
Ja.
Und Ihr seid ja schon sehr special, aber wie werdet ihr euch oder wie hebt ihr euch ab? Was ist so euer Alleinstellungsmerkmal gegenüber den ganzen anderen Steinen?
Ja, also du hast ja gesagt, okay, es sind alles Hanteln, ja, und wie wir es ja ganz am Anfang besprochen haben, merkt man, die Squeeze Bar zählt eigentlich in Anführungszeichen nicht zu Langhanteln, okay, ja, oder Kurzhanteln, sondern es ist mehr im maschinellen Bereich. Und worin wir uns unterscheiden ist, dass wir ein Maschinensystem in einer Hantel verbaut haben. Mhm. Ja, und das ist, denke ich mal, das allergrößte Alleinstellungsmerkmal. Deswegen, wenn die Leute auch sagen, weil die Squeeze Bar ist nicht günstig, ja, ist ein teures Produkt, das merken die Leute dann auch erst, wenn sie es in der Hand gehabt haben. Ja, also optisch gesehen, auf den ersten Blick, ja, wenn du es in die Langhantel-Kategorie packst, wenn man beispielsweise auf die Seite von Rogue geht und man würde die Squeeze Bar jetzt auch ins Sortiment bei denen einfach packen, auf den ersten Blick, aha, ist auch irgendeine Art Langhantel mit irgendeinem Special Feature.
Ja.
Trotzdem, in dem Griff ist so viel Leben drin. Ja, das ist ein ganzes Maschinenkonstrukt, was da verbaut ist. Und das ist so das, was die Squeeze Bar wirklich von anderen Hanteln unterscheidet.
Ja, leuchtet ein, das ist eigene Kategorie. Ja. Du hast es jetzt schon gut angemerkt. Also die Squeeze Bar ist nicht billig, kostet deutlich über 2000 ja. Euro. Ist erstmal klar, dass ihr damit jetzt nicht das breite Publikum ansprecht.
Richtig.
Und irgendjemand, der halt so im fernsten Sinne ein bisschen pumpen will oder Fitness machen will. Wer ist für dich so eure Zielgruppe? Ihr verkauft ja auch viel international.
Ja.
Wer kauft so einen Squeeze Bar?
Hauptsächlich USA. Also die USA waren die meisten. Aber das lag daran, wir haben zum Beispiel bislang auch nicht viel Werbung geschaltet in Deutschland. Mhm. Und Social Media, vor allem auch was die Posts anging, das ist meistens in die USA gegangen. Mhm. Ne? Und deswegen war auch die Nachfrage hauptsächlich aus den USA. Aber lustigerweise den ersten großen Verkauf, ja, das war irgendwie nach einem Monat, als wir die Bars hatten, hat jemand aus dem Irak gekauft zum Beispiel. Also das war, wir waren auch so verwundert, ne? Sowas hat man gar nicht auf dem Schirm, aber auch sehr nette Menschen und haben dann sofort 21 Squeeze Bars abgekauft. Das war so das erste Erfolgserlebnis. Mhm. Und ja, auf jeden Fall der Hauptmarkt würde ich jetzt, wenn ich es jetzt zusammenfasse, sagen, es ist ein Boutique-Gym mit einem Personal-Trainer drin, besten Fall noch einem Flächentrainer. Also ein überschaubares Gym, wo jemand anwesend ist. Am besten noch mit jemandem im Personal-Trainer-Bereich, der Leute auch mal einführt oder den Übungen vorzeigt, weil die Squeeze Bar auf den ersten Blick natürlich, wenn ich jetzt ein Gym habe, es gibt ja mittlerweile Gyms ohne Personal, das ist natürlich, okay, da ist eine Squeeze Bar, aber ich traue mich vielleicht nicht dran. Ja, und die Squeeze Bar ist jetzt nichts Gefährliches, wo man Angst vor haben kann, trotzdem ist es ein neues Produkt in einem Fitnessstudio und wenn ich da keine Anweisung bekomme, ist es natürlich immer schwieriger auf die Idee zu kommen, mit etwas Neuem zu trainieren. Aber ja, es sind Boutique-Gyms, die mit Trainern zusammenarbeiten.
Ja gut, ich denke, alle Fragen, die ich ansprechen wollte, habe ich angesprochen. Ich danke dir erstmal für das Gespräch.
Ja,
ich freue mich auf die neuen Stangen.
Ja.
Und ja, sobald die neuen Stangen rausgekommen sind, werden sie auch im Pulsshop verfügbar sein.
Richtig.
Und ja, für alle, die jetzt neugierig geworden sind und sich so ein Meisterwerk mal zulegen wollen, ich packe die Links natürlich hier in die Shownotes und ja, danke dir fürs Gespräch.
Gerne und bis zum nächsten Mal.
Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal hier im Pulschcast, euer Marek. Ciao.
Tschüss.